this bread, break it up. Take this wine, fill your cup. It's my body, it's my blood.
Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Kennzeichen-F-Aufnahme vom 15. September 2007 mit dem Thema Brothers and Sisters. Spricht Jugendmitarbeiter Stefan Litzendorf.
Prince of Peace, my refuge be. In my weakness I will praise you as healing streams wash over me.
Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Es gibt ein Buch, das heißt Nicht wie bei Räubers. Wer kennt das Buch, Nicht wie bei Räubers? Es sind noch ein paar Leute. Wer es nicht kennt, er sollte es unbedingt lesen, denn es geht in diesem Buch um einen Räuberjungen, der heißt Tom. Und der kann es kaum fassen, dass er eines Morgens im Schloss des Königs aufwacht. Und irgendjemand hat ihn den Tag davor aus einer dunklen Höhle befreit, da wo er bei Räubers gewesen ist. Diese Höhle war eingesperrt gewesen. Der König selbst war es gewesen, der ihn dorthin gebracht hat, ins Königshaus, ins Schloss, und hat ihn sozusagen adaptiert. Und als frisch gebackenes Königskind muss Tom nun gewaltig umlernen. Ich hatte das vor einiger Zeit, so ein ähnliches Beispiel gebracht in der Predigt, Plötzlich Prinzessin. Gibt es ja so einen Film auch, wo es darum geht, dass auf einmal jemand mit einer neuen Identität konfrontiert wird. Ich bin auf einmal jemand anderes. In diesem Schloss, wo der Tom aufwacht, da ist alles völlig anders wie bei Räubers. Es ist keine dunkle Höhle, wie wir das hier hatten hier mit den schwarzen Vorhängen, sondern da sind weiße Vorhänge. Aber es ist auch nicht weniger spannend. Und mit diesem großartigen Sohn des Königs erlebt Tom ganz großartige Abenteuer. Was so ganz besonders ist an dieser Geschichte, es ist eigentlich ein Gleichnis dafür, für diesen verlorenen Sohn aus der Bibel, oder ein Gleichnis dafür, was es bedeutet, wenn man nicht Gottes Kind ist, auf einmal Gott als sein Vater kennenzulernen. Und das Johannesevangelium sagt es so: so viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also mit ihm ist Jesus gemeint, so viele Jesus annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und in dem Augenblick, wo du das tust, da ändert sich deine Identität. Gottes Kind werden, wie geht denn das? Jesus sagte, genau, also ein Kind werden, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ich war bei der Geburt unseres Kindes dabei, Tabea und ich, wir haben einen kleinen Sohn, Jamal Jeremy. Und und das war ziemlich heftig, diese Geburt, fand ich zumindest, und ich war froh, dass ich keine Frau bin. Und er wurde geboren und sah ziemlich zerknautscht aus und hat geschrien, ähnlich wie dieses Kind dort. Und es war für mich ja fast schon ein übernatürlicher Akt, der da stattfand. Ich war begeistert auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war ich total müde, weil mich das voll fertig gemacht hat auch. Du musst von Neuem geboren werden. Und als Jesus mit dieser Person spricht, der fragt ihn eigentlich, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus sagt, du musst zu Neuem geboren werden. Da fragt er sich, ja, was heißt denn das? Muss ich jetzt zurück in den Bauch meiner Mama? Und Jesus sagte, nee, du musst aus Wasser und aus Geist geboren werden. Und Wasser ist ein Synonym für das Wort Gottes. Und den Geist, den Jesus meint, das ist der Geist Gottes. Gott ist Geist, sagt die Bibel. Das kannst du nicht sehen, aber er ist da. Was bedeutet es, neugeboren zu werden? Das bedeutet, Gott gibt durch seinen Geist, er wirkt von außen in dich hinein und schafft ein neues Wesen in dir. Es ist ein Schöpfungsakt, aber es ist was Übernatürliches, was Gott in dir tut. Ich glaube daran, dass Gott das tut. Ich habe viele Begegnungen mit Gott gehabt und ich habe auch heute noch Begegnungen mit Gott. Und das ist für mich auch immer wieder übernatürlich. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich kann ihn wahrnehmen in meinen Gedanken, ich kann ihn wahrnehmen, manchmal auch in meinen Gefühlen, wenn er zu mir spricht. Und ich kann ihn wahrnehmen, auch wenn ich in der Bibel lese und ich merke, Mensch, das bewegt mein Herz ganz besonders. Da merke ich, Gott spricht zu mir. Und ich habe damals Jesus so angenommen, weil der Heilige Geist den ganz klaren Gedanken gegeben hat, von dem ich gemerkt habe, das bin nicht ich. Das war meine erste Begegnung mit Gott. Okay, die war noch ein bisschen kräftiger, aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal hier erzählt. Viele wissen das nicht. Wer es wissen will, der kann mal auf www.kennzeichen.f gehen. Da gibt es ein paar Infos über mich, gibt es ein kleines Video. Kannst du dir angucken, denn da erkläre ich das ein bisschen mehr, wie das gewesen ist bei mir. Das bedeutet, du musst glauben, vertrauen, dass Gott dir ein neues Wesen in dein Herz hineingeben kann und dass es auch tun wird, denn er hat es versprochen. Wir haben gerade so eine Pfingstfreizeit hinter uns gehabt, ein Zeltlager, und da habe ich das auch ganz vielen Kindern erklärt und auch Mitarbeitern, wie man das tun kann. Wie kann man das tun, dass man Jesus in sein Herz lässt? Man kann ihn bitten, in sein Herz zu kommen. Man kann sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe gehört, du bist für mich gestorben, für meine Sünden, du möchtest mir vergeben. Komm in mein Herz. Bitte ihn darum, deine Sünden zu vergeben. Die Bibel sagt, wenn du deine Sünde, also die Dinge, die schlecht sind, bekennst, so ist er treu und gerecht und vergibt dir all deine Schuld. Und bitte um Vergebung. Und dann wird Gott dir vergeben. Wenn du deine Sünde bekennst, wenn du Jesus bittest, in dein Herz zu kommen, wenn du ihn annimmst, dann wirst du von neuem geboren. Dann gibt er dir das Recht, Gottes Kind zu werden. Und das ist aber auch ein Prozess. Der dritte Punkt ist, räum in deinem Leben auf. Was ich getan habe, war damals auch. Ich habe so lange Haare gehabt und alle mögliche okkulte Musik gehört und immer nur schwarze Klamotten getragen. Und das habe ich habe mich getrennt, sowohl von meinem äußerlichen alten Leben, als auch innerlich getrennt. Ich habe eigentlich nach außen gezeigt, hey, ich bin ein neuer Mensch und Gott hat einen neuen Weg für mich. Getrennt von den Dingen, die mich kaputt machen. Der weitere Punkt ist, nimm Gott, deine Gotteskindschaft und deine Geschwister von ganzem Herzen an. Akzeptiere und respektiere sie. Es ist so, es gibt eine Aussage, die sagt, Gott hat keine Enkelkinder. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Gott hat keine Enkelkinder, Gott hat nur Kinder. Wenn du sagst, naja, Gott ist mein Vater, weil meine Eltern in die Kirche gehen, du bist nicht errettet aufgrund, weil deine Eltern glauben, sondern du wirst errettet von Gott, indem du ihn selbst annimmst und eine Beziehung mit ihm hast. Interessant. Vielleicht, für den einen oder anderen, vielleicht noch nie gehört, vielleicht schon oft gehört, aber noch nicht glauben können. Aber hier verändert sich eine Identität. Gott möchte in deinem Leben wirken und er möchte es heute tun. Er möchte es heute Abend tun. Und wenn du sagst, hey, Jesus, ich habe das schon oft gehört, aber irgendwie noch nicht gespürt. Ich sage immer, ich kann Gott nicht beweisen, aber Gott beweist sich dir selbst. Ich bin überzeugt, wenn du diesen Schritt gehst in deinem Leben und sagst, Jesus, komm in mein Leben und berühre mich, dass er das tun wird, dass er sich selbst beweisen wird, weil er ist Gott, er ist der Lebendige. Nun, gibt es ja mehrere Leute, die sozusagen Kinder Gottes geworden sind. Also ich bin ein Kind Gottes und viele von euch, die ihr hier seid, seid Kinder Gottes, vielleicht sogar alle, ich weiß es nicht. Und das bedeutet aber auch, wenn du ein Kind Gottes bist und der vielleicht rechts neben dir auch ein Kind Gottes ist, bedeutet das, ihr habt denselben Vater. Im Alten Testament steht auch, Gott ist uns Mutter, also habt ihr denselben Vater, dieselbe Mutter. Und ihr seid Geschwister. Und ganz oft machen wir uns das gar nicht bewusst. Wir haben manchmal vielleicht in der Kirche, denken wir, das ist eine Arbeitsgemeinschaft keine Ahnung, das ist wie im Geschäft. Aber das ist es nicht. Gott sieht Gemeinde ganz anders. Er sagt, ihr seid Geschwister. Da steht keiner über dem anderen, sondern ihr seid gleich in erster Linie, weil ihr seid Kinder Gottes. Ja, okay, da gibt es vielleicht welche, die sind älter oder sind reifer. Und dann sollten die Jüngeren den Reiferen vielleicht ein bisschen mehr Respekt gegenüberbringen. Aber in erster Linie sind wir eine Familie. Und es gibt eine Verbindung in der Familie. Das bedeutet, dass ich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus suchen muss. Wenn ich zu dieser Familie dazugekommen bin, dann muss ich Gemeinschaft mit dem Vater suchen. Denn dazu komme ich auch gleich noch. Wir haben das ja gerade gesehen, das kleine Baby, ne? Es gab mal eine Studie in China, die haben da so Experimente gemacht, das war eigentlich ganz schlimm. Das waren neugeborene Kinder, die einfach der Mutter weggenommen worden sind und die isoliert gehalten worden sind, ohne körperliche Berührung, ohne Beziehung, ohne diese Liebesbeziehung zu den Eltern. Wisst ihr, was mit denen passiert ist? Die sind allesamt gestorben. Das ist krass, aber das ist so. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus und du hältst aber diesen Kontakt nicht, so als Neugeborenes, später auch, ist auch wichtig, dann kann das sein, dass du stirbst, dass dein Glaube stirbt. Die Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern im Glauben suchen, in der Familie leben, das ist ganz wichtig, die Familie gehört zusammen. Und früher war das sicherlich auch noch so, also zur Zeit von Jesus, dass die Familie noch viel enger zusammenlebte, so wie bei Daniel, wie er es erzählte, dass die Mama noch mit im Haus wohnt. Da war die Familie noch generationsübergreifend zusammen. Die Gotteskindschaft solltest du kennenlernen, was es überhaupt bedeutet. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Und lerne verbindlich zu leben. Der Daniel hat es erzählt. So im Haushalt, da muss man auch manchmal mit anpacken. Gemeinsam, ne? Oder wie ihr das erzählt habt. Wer darf dich wickeln, wer darf dich anziehen? Super. Also das wünsche ich mir manchmal so in der Gemeinde auch, ne? So dass die Leute sich darum schlagen, so die frisch zum Glauben gekommen sind. Ich möchte sie wickeln, möchte sie füttern, möchte sie anziehen. Aber es wird meistens gesagt, ach Pastor, mach du das. So, mach du das mal. Oder Jugendleiter, mach du das mal. Die Kinderzeit ist bei uns schon lange vorbei zu Hause. Da sind jetzt mal andere dran. Wie geht man in einer Familie miteinander um? Ich will das mal ziemlich schnell machen, damit ich das hier nicht zu lange mache. Das ist, in Liebe sollte man eigentlich miteinander umgehen. Das funktioniert manchmal so und so. Die Eltern züchtigen die Kinder, also züchtigen ist ein hartes Wort, erziehen die Kinder. Erziehen die Kinder auch deswegen, weil sie sie lieben. Das ist vielleicht manchmal auch pädagogisch sinnvolle Strafen mit dabei. Aus Liebe, um sie vielleicht auf den richtigen Weg zu bringen. So sagt der 1. Petrus 1,22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich aus reinem Herzen. Das fordert Petrus. In Frieden sollen wir miteinander leben, also wir sollen nicht streiten. Markus 9, Vers 50, habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Wir sollen einander dienen, also wie eben auch helfen, unterstützen, helfen, zuhören, beten und geben. Jesus sagt es ja auch so, wir sollen füreinander beten, weil damit der Vater auch eingreift, damit der Vater auch etwas tut. Und einander unterordnen sollen wir sein. In Epheser 5, Vers 21 steht, das ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das heißt, wir sollen nicht überheblich dem anderen sein, ach, das ist nur ein Baby, ne? Oder das ist nur ein Teenager, sondern sowohl die Alten sollen sich den Jungen unterordnen und die Jungen sollen sich den Alten unterordnen. Und die Reifen im Glauben sollen sich den Unreifen mit unterordnen und die Unreifen sollen sich mit unterordnen auch gegenüber den Reifen. In Liebe, einfach, das hat was damit zu tun, dass man einander respektiert. Das hat was mit gegenseitigem Respekt zu tun und dass man den anderen als wertvoll erachtet. Wenn man das nicht kann, dann muss man an diesem Punkt Buße tun. Das ist, denke ich, dann die richtige Haltung, in der wir leben sollten. Nicht richtend. Matthäus 7, Vers 1 sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn jemand von Neuem geboren wurde, dann ist er nicht gleich ein Erwachsener. Wir haben zu Hause eine DVD, das heißt der Hafferlump. Wer kennt den Hafferlump? Gibt es jemanden, der den Hafferlump kennt? Ja, immerhin eine Person. Der Hafferlump, das ist eigentlich so Winnie the Pooh, so eine Geschichte von Winnie the Pooh, oder Pooh der Bär heißt es hier in Deutschland. Und da ist das denn so, die wollen sie den Elefanten, also den Hafferlump, fangen gehen. Und da ist auch Känguru dabei. Das ist ein kleiner Knirps von Känguru. Und sie verbieten ihm mit auf die Jagd zu gehen, auf diesen Hafferlump. Und Er möchte unbedingt ganz groß werden. Und dann spricht er mit seiner Mutter darüber und Sohn, ach, wann werde ich endlich groß? Und wie ist es denn? Kann ich nicht morgen schon groß sein? Er kann es kaum erwarten, erwachsen zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als Teenager, als junger Mensch, dass du sagst, oh, ich will endlich 14 sein, dann kann ich nur im Kreis. Oder ich möchte endlich 16 sein. Oder ich möchte endlich 18 sein, dann kann ich von zu Hause ausziehen. Das geht ja auch, ja, ohne Frage. Man muss aber genauso wie im Natürlichen, im Geistlichen Wachstumsprozesse durchmachen. Man muss wachsen. Man ist am Anfang ganz klein, können wir nochmal das Bild sehen? Da schreibt nämlich Paulus Folgendes. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen Menschen, also Leute, die schon auf Gott ausgerichtet sind, sondern als zu fleischlichen Menschen, also Menschen, als ob sie Gott noch nicht in ihrem Leben hätten. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt es auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind. Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise, fragt er. Wenn Streit, Eifersucht und Zwietracht da sind, dann sind wir, so wertet es Paulus, wie geistliche Babys. Wir halten uns vielleicht schon für reif. Ja, genau. Du solltest jetzt mal stoppen. Was macht ein geistliches Baby aus? Also hier geht es um eine fleischliche Gesinnung. Fleischliche Gesinnung ist eine Gesinnung, wo du zum Beispiel sagst, oder die Dinge Gottes, die Gott geben möchte, nicht verstehst. Du bist abhängig von geistlichen Erwachsenen, also das heißt, dein Glauben, der ist noch gar nicht selbstständig, sondern du brauchst ständig irgendwie jemanden, der schon fest ist im Glauben, damit du überhaupt im Glauben wachsen kannst und vorwärts kommst. Und ich hatte da letztens so eine Geschichte gehört von jemandem, der sein Kind gefüttert hat. Ein Baby muss essen. Wenn es nicht isst, dann wird's dünn oder verhungert's. Und derjenige erzählte, dass er seinen Sohn gefüttert hat und irgendwie das Loch in dieser Flasche war zu klein. Und es hat immer ewig lang gedauert. Gerade in der Nacht war das besonders schlimm am Anfang. Und er beichtete es seiner Frau denn später. Das war an dem Tag, wo er es erzählte, sagte er, ich hab's dir nie erzählt, Schatz, aber ich hab bei unserem Sohn ein großes Loch in diesen Schnuller, in diesen Sauger gemacht. Und dann ging das richtig so, hat es immer rausgesaugt. Und dann war das Kind ruhig und es war satt und zufrieden. Und so ist es eigentlich im Glauben auch. Wenn du nicht isst, wirst du sterben. Aber wenn du das begierig, diese Milch, aufsaugst, dann werden die Ärmchen dicker, das Gesicht wird ein bisschen dicker und du kannst wachsen. Das ist eine ganz wichtige Sache und es ist eine ganz wichtige Phase im Leben. Die Babyphase ist eine wichtige Phase im Leben. Die braucht Zeit, die dauert auch eine Zeit lang und die ist okay. Dann gibt es geistliche Teenager. Ja, da die Zahnspange ist ganz wichtig. Ein geistlicher Teenager würde ich mal so werten. Ich habe mir das mal so ein bisschen ausgedacht. Der ist so sehr, hat eine seelische Gesinnung, ne? Sehr auf seine eigene Seele bedacht, so ein bisschen egoistisch auch, der stark gefühlsbetont, bis hysterisch, verstandesorientiert, stolz und möchte gern erwachsen sein. Ich kenne so viele Teenager, ey, ich bin jetzt 16. Ja, genau. Ich rasier dich mal. Und die wollen nicht mehr abhängig sein und in Wirklichkeit aber, ne, wenn ich mal frage, hey, wo wohnst du noch? Na, zu Hause. Oder wenn Mama sagt, da muss ich zu Hause sein, dann muss ich halt zu Hause sein. Das ist so. Und sie sind auch noch materiell abhängig und ja, auch sonst noch eigentlich, auch innerlich. Ein geistlicher Teenager, der versteht zwar Teile von Gott und von den geistlichen Dingen, die Gott geben möchte, vielleicht auch übernatürliche Dinge, die Gott geben möchte, probiert es auch aus, aber ist sich noch überhaupt nicht sicher, wie ist denn das überhaupt mit Gott? Und wächst da langsam hinein, was es bedeutet. Und was mir noch aufgefallen ist, Teenager sind auch oft einseitig orientiert. Also sie haben noch nicht so den Überblick über das. Und wenn sie von eins begeistert sind, dann richtig und dann, egal was links und rechts passiert, So, da erwische ich mich manchmal auch bei, denke ich auch, ich bin in der Pubertät stecken geblieben an manchen Punkten. Und dann gibt es geistliche Erwachsene. Und ich sage das jetzt ja hier, weil hier sitzen ja Leute, die an Jesus glauben. Und vielleicht findest du dich ja in der einen oder anderen Lebensphase auch wieder. Ein geistlich Erwachsener, der lebt ein Leben geleitet durch den Geist Gottes. Er hört seine Stimme tatsächlich ganz real. Nicht immer, aber er streckt sich danach aus und hat es auch gelernt, auf Gott zu hören. Er greift Gottes Wahrheiten im Glauben und Gehorsam und stützt sich dabei nicht nur, benutzt auch seinen Verstand, aber er stützt sich dabei nicht nur auf seinen Verstand. Weil die Dinge aus dem Geiste Gottes, die wirst du mit deinem natürlichen Denken gar nicht greifen können. Die musst du im Glauben greifen. Das ist mir in den letzten Tagen wieder ganz neu bewusst geworden. Gerade was auch Kraft Gottes betrifft. Was die Begegnung mit dem lebendigen Gott, das kann ich doch gar nicht wissenschaftlich ergründen. Das geht doch gar nicht. Wie soll das denn mein natürlicher Verstand greifen? Aber ich kann glauben, dass dieser Gott in mein Leben eingreift, vertrauen. Und dann werde ich merken, wie in der Begegnung mit Gott mein Verstand, mein Verständnis für Gott geändert wird. Ich verstehe auch ein Stück mehr, aber mein Verstand wird geöffnet durch den Glauben. Das bedeutet, dass auch ein geistlich Erwachsener im Gehorsam im Glauben lebt, dass es geistliche Väter und Mütter werden. Sie führen zur geistlichen Reife und zur geistlichen Unabhängigkeit. Bist du ein Mensch, auf den der dritte Punkt zutrifft? Bist du ein Mensch, auf den der zweite Punkt oder auf den der erste Punkt zutrifft? Es gibt auch viele, die sollten schon längst, weil sie schon ganz lange in die Kirche gehen, schon längst an dem dritten Punkt sein und sind vielleicht noch auf dem zweiten, vielleicht aber auch noch nicht mal auf dem zweiten, sondern fühlen sich einfach wohl mit dem Schnuller im Mund. Da haben die Eltern irgendwann vergessen, diese Entwöhnungskur vom Schnuller zu machen. Wir sind jetzt schon dabei. Unser Sohn ist 2,5 und wir versuchen. Aber er fragt immer nach dem Schnuller. Wir machen Deals mit ihm und bedrohen ihn, dass wir den Schnuller zerschneiden, wenn er bestimmte Sachen nicht tut. Aber ja, so ist das. Ob das richtig ist, da bin ich mir auch nicht so sicher. Aber und ich möchte euch zudem noch eine Bibelstelle vorlesen. Im 1. Korinther 2, Vers 14 bis 16 steht, der natürliche Mensch ohne den Geist Gottes, ohne Gott selbst in seinem Leben, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Dummheit. Und er kann es nicht erkennen, weil er es geistlich beurteilt werden muss. Also du kannst es nur erkennen, wenn du den Heiligen Geist hast. Sonst wirst du es nicht kapieren. Sonst denkst du, hey Spacko, red mal. Ja, ach ja, hier, das, die Christen sind alles voll die Spinner. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Und denn die Aussage, wir aber haben Christi Sinn, wenn denn der Geist Gottes in dir ist. Dazu musst du ihn angenommen haben, dazu musst du dich danach ausstrecken. Und dann erst wirst du die geistlichen Dinge geistlich beurteilen können. Ich möchte dich einladen dazu, zu diesem Ziel zu kommen. Hey, genauso wie ihr werdet groß, ihr werdet größer und ihr werdet erwachsen und ihr werdet Verantwortung übernehmen und vielleicht werdet ihr irgendwann Familie haben. Eine eigene Familie, so mit Kind und die Mädels hier vorne mit dem Mann. So hoffe ich doch. Und das wird ein Prozess sein. Das ist also das Ziel eures Lebens, alt zu werden. Das ist eure Bestimmung. Und im Geistlichen ist es genauso. Eure Bestimmung, wenn ihr glaubt, ist es, geistlich gesehen erwachsen zu werden. Jeder dieser Wachstumsprozesse ist okay und sie brauchen Zeit. Und egal, wo du dich befindest, es ist in Ordnung, wie es ist. Aber halte das Ziel im Auge. Wenn du in deiner Entwicklung stehen bleibst, dann ich weiß nicht, es gibt ja auch so Typen, die in ihrer Entwicklung stehen bleiben. Also ich habe früher gekifft und so. Und Kiffer sind auch welche, die in ihrer Entwicklung stehen bleiben. Und jedes Mal, wenn ich heute so mit den Leuten in Kontakt komme, bevor ich zum Glauben kam zusammen war, merke ich, die haben sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Und Stillstand, ein anderer Ausdruck für mich im Leben ist, gibt's einen Begriff. Absoluter Stillstand ist für mich wie tot. da geht gar nichts mehr, das ist tot, da bewegt sich nichts mehr, das ist kein Leben mehr drin, das ist keine Dynamik mehr drin. Aber Leben hat Dynamik und Leben hat Wachstum, wenn man es zulässt, aber man muss sich auch entscheiden. Wie dieser Feigenbaum von Jesus, der nicht wachsen wollte, so wie er sollte und dann weggenommen wurde. Knallhart. Ja. Also, letzte Zusage. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das steht in Sprüche 3, Vers 5. Wie stark du selbst im Glauben wächst, das hängt von deinen ganz persönlichen Entscheidungen ab und deiner Offenheit Gott gegenüber. Dass du mit ihm rechnest in deinem Leben. Dass du auch erwartest, dass er etwas tut. Du musst essen von ihm, das bedeutet auch zu lernen. Suche Gott und beschäftige dich mit ihm in allen Dingen und denke einfach an seine Verheißung und das, was er dir geben will. Gott will, dass du sein Kind bist und dass du wächst und dass du zur Glaubensmündigkeit reifst. Und er wird dir auch helfen durch seinen Geist, dieses ganz Neue, was in dich hineingekommen ist, dass es wachsen kann, dass es groß werden kann und dass es dich verändert. Ich möchte euch Mut machen. Nehmt doch Jesus an in eurem Leben und bewegt euch in diese Wachstumsprozesse. Gott macht aus euch einen anderen Menschen, macht aus euch Menschen, die fähig sind zu lieben. Ich möchte euch da einladen, euch da eine Zeit zu nehmen. Geht mal in euch einen Augenblick und fragt Gott, hey, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Wo kann es noch hingehen? Und sei dir sicher, du weißt nicht alles. Da gibt es so viel mehr zu entdecken. Und wenn ich mir Jesus angucke und sein Vorbild, dann sehe ich, da bin ich noch lange nicht. Das ist das Ziel. Er ist das Vorbild, das vollkommene Vorbild für einen geistlichen Erwachsenen. Was es bedeutet, geistlich erwachsen zu sein. Ja. Vorhin habe ich noch einen ganz komischen Eindruck bekommen. Ich habe das manchmal so. Ist hier irgendjemand da, der manchmal ganz unbewusst wahrscheinlich auch dieses Wort, wenn er sich ärgert, verdammt nochmal benutzt? Gibt es da jemanden, der da ist? Der so mal so, wenn er sich so richtig ärgert, okay, ist eine Person da, okay, dann ist das für dich. Ich glaube, es ist nicht die einzige Person. Aber trotzdem, dann ist es für dich. Gott möchte dir sagen, stell diesen Punkt ab. Du sollst ein Segen sein. Du sollst segnen und nicht fluchen. Das war ganz stark, so merke ich das manchmal in meinen Gedanken. Und da habe ich gemerkt, dass ich das nicht bin, weil ich sage diesen Satz nicht. Da habe ich mich gefragt, wo kommt das her? Und bin an diese Bibelstelle, du sollst ein Segen und nicht ein Fluch erinnert worden. So kann das gehen bei Gott manchmal. Okay, das wollte ich euch einfach mitgeben, ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du durch den Heiligen Geist in uns leben möchtest und dass du aus uns neue Menschen gemacht hast. Herr, jeder, der glaubt, gehört zur Familie Gottes, Herr. Und gerade auch Gemeinde, wie wir es hier leben oder wie es an vielen Punkten auch in München gelebt wird, ist ein Familienverbund. Und ich möchte dich wirklich bitten, Herr, dass du uns wirklich füllst mit deinem Geist und dass du uns verbindlich leben lässt, auch in diesen Gemeindefamilien, zu denen wir gehören. Herr, dass wir, wenn wir vielleicht Glaubensweisen sind, die noch gar keinen Anschluss an irgendeine Gemeinde haben, wo Glauben gelebt wird, dass wir Anschluss finden an verschiedene Gemeinden, dass wir verantwortlich und verbindlich leben. Herr, dass wir merken, dass wir zueinander gehören. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns die Augen öffnest einfach für die geistlichen Dinge, die du tun möchtest, die du geben möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz öffnest, dass wir Veränderung erleben können. Herr, du siehst, an welchen Punkten in unserem Leben wir Wachstum brauchen. Herr, wo wir vielleicht auch stehen geblieben sind oder fast verhungert sind, weil wir nicht mehr gegessen haben oder weil wir nicht mehr zu dir gekommen sind. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns an diesen Punkten füllst. Herr, du sagst in deinem Wort, du bist das Brot des Lebens oder du bist das Wasser des Lebens. Wer zu dir kommt, wird nimmer mehr dürsten oder du bist das Brot des Lebens. Und ich möchte dich echt bitten, Herr, fülle uns mit deinem Geist, Herr, und Herr, lass uns wirklich dich annehmen, dich aufnehmen, uns mit dir beschäftigen, Herr, dass du groß wirst in unserem Leben, dass wir dich kennenlernen können. Herr, mach aus uns, wenn wir es noch nicht sind, mach aus uns geistliche Babys, dass wir dich annehmen können. Und dann, Herr, begleite uns in diesem Wachstumsprozess. Herr, führ uns weiter. Herr, bau uns auf und zeige uns deinen Plan und deinen Willen für unser Leben, ganz speziell für jeden Einzelnen, möchte ich dich bitten, dass du hier deinen Segen ausgießt, Herr, und dass du deinen Weg führst. Und dass wir nicht wegrennen von dir oder ja das Essen verwehren, wie der Suppenkasper. Herr, ich möchte dich bitten, segne uns in unserer Gemeinschaft. Amen.
Break it up. Take this wine. Fill your cup. It's my body. It's my blood. Shed for you.